Werbung in eigener Sache. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 vom Hallo Hebammen-Podcast.
Hallo, auch von mir.
Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, welches, naja, ich finde schon, oft unterschätzt wird, aber enorm wichtig ist, vor allen Dingen für uns Frauen, um den eigenen Körper zu verstehen. Denn wir sprechen heute über die erste Periode, den weiblichen Zyklus im Detail und den Unterschied zwischen Periode und Wochenfluss.
Anja, ich glaube, es gibt kaum ein Thema, das so viele betrifft und über das gleichzeitig so viele Mythen kursieren wie dieses Thema. Deshalb freue ich mich heute sehr, 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 dass wir das mal ein bisschen genauer beleuchten und von unserer Seite auch besprechen. Und daher möchten wir euch heute zu Hormonexpertin und Hormonexpertinnen machen. Ich hoffe, wir schaffen das. Das ist heute unser Ziel, euch einfach da ein bisschen mehr drüber zu erzählen. Wie funktioniert der Zyklus? Was passiert da? Und ich würde sagen, wir starten direkt los.
Und ich hoffe, dass diese Folge auch viele Männer hören.
Ja.
Weil ich glaube, ganz viele Männer wissen wenig über den weiblichen Zyklus. Ich lehne mich jetzt da vielleicht weit aus dem Fenster, aber uns ist schon aufgefallen, dass das Thema ja auch in der Schule oft nur angerissen wird und viele Männer deswegen überhaupt gar nicht wissen, was eigentlich jeden Monat da im Körper der Frau los ist und auch Frauen erst sehr, sehr spät verstehen, was da eigentlich jeden Monat in ihrem Körper passiert. Und deshalb machen wir das so, wie wir es als Hebammen immer machen. Wir sprechen heute hier ganz offen, alltagstauglich und auch ohne Tabus über dieses Thema mit euch.
So, dann starten wir doch mal und fangen vom Anfang an, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir starten nämlich mit der Menarche und die beschreibt ja die erste Regelblutung. Liebe Anja, weißt du noch, wie das bei dir war?
Da läuft mir direkt ein kalter Schauer über den Rücken. Ich weiß noch ganz genau, wie das war. Du auch?
Ich auch. Und man war so ein bisschen mit überfordert.
Überfordert ist auch das Wort, was ich jetzt direkt gesagt hätte, obwohl ich eigentlich dachte, ich bin gut vorbereitet. Und ich habe sie auch schon so ein bisschen erwartet, bin ich ehrlich. Und auch darauf hingefiebert, weil viele meiner Freundinnen ihre Periode schon hatten.
Bei mir war das auch so. Ich war auch mit einer der Letzten, die die bekommen hat. Und ich dachte mir so, wann beginnt das denn bei mir? Wann geht es denn los? Und dann war es da und dann war es trotzdem irgendwie komisch.
War ich fix und fertig, musste erst mal weinen.
Jetzt ist es soweit.
Und das ist auch das Erste, was wir an der Stelle betonen wollen. Ihr habt das nämlich vielleicht gerade schon rausgehört. Die erste Periode ist ein ganz großes Ereignis für uns Frauen. Ja, weil sie markiert den Übergang zur Fruchtbarkeit, aber sie ist auch ganz schön, ja, emotional, wie wir das gerade auch so beschrieben haben. Und viele Mädchen haben einfach Fragen dazu. Die sind in dem Moment ganz verunsichert oder fühlen sich auch teilweise überrumpelt, wenn sie ihre erste Periode bekommen. Und umso wichtiger ist es, dass wir ihnen dann in dem Moment nicht nur Binden in die Hand drücken und hier, ja, du hast jetzt deine Periode, bitteschön, sondern auch ihnen erklären, was in ihrem Körper passiert und vor allem, dass das ganz normal ist.
Total. Und da müssen wir ansetzen, denn vor allem Mädchen sollten wissen, dass die erste Periode irgendwann zwischen dem 9. und dem 16. Lebensjahr einsetzen kann. Und die Spanne ist ja super weit. Also wenn man überlegt, eine 9-Jährige oder ein 16-jähriges Mädchen, Das sind ja auch ganz zwei unterschiedliche Persönlichkeiten und man ist auch in einer ganz anderen Lebensphase, wann das auftritt. Und von daher, glaube ich, sollte man auch gucken, wie geht man dann damit um, in welcher Lebensphase befindet sich meine Tochter, dass man dann eben genau darauf eingehen kann. Weil ich glaube, ein 16-jähriges Mädchen kann es vielleicht schon anders einschätzen als ein 9-jähriges, ne? Und ist vielleicht damit auch noch überrumpelter, noch überforderter, weil ja, 9 Jahre finde ich auch schon wirklich recht früh.
9 Jahre, wenn man das auch mal wirklich überlegt, der Übergang zur Fruchtbarkeit. Das heißt,
ab dann
verrückt.
Also ist es dass möglich, das immer früher dass eine wird. Schwangerschaft eintritt. Ne?
Ja.
Also ist absoluter wirklich, Wahnsinn. Wirklich toll. Und auch hier muss man trotzdem sagen, dass der Zyklus zu Beginn oft sehr unregelmäßig ist. Also bis sich das wirklich auch erstmal alles eingespielt hat und bis er wirklich regelmäßig kommt, das kann etwas dauern. Und das ist ganz normal, dass, wie gesagt, der Hormonhaushalt hier erstmal sich einpendeln muss und Zeit benötigt.
Zeit benötigen ist, glaube ich, auch gut umschrieben, weil der weibliche Zyklus ist ein ziemlich ausgeklügeltes Zusammenspiel aus verschiedenen Hormonen. Und ab der Menarche, also ab der ersten Periodenblutung, ist der Körper nun in der Lage, schwanger zu werden. Das hatten wir gerade schon gesagt und das ist eigentlich der absolute Wahnsinn. Ne? Je jünger die Mädchen eigentlich inzwischen sind beim Eintritt
der
Menarche. Stell dir vor,
du wärst mit 10 schwanger.
Gab's alles schon.
Gab's alles schon bei uns im Kreißsaal auch. Also ich meine, wir haben
Wahnsinn.
Ja wirklich, Kolleginnen haben ja schon davon berichtet, dass sie wirklich sehr, sehr junge Frauen hatten, die schwanger waren. Also Frauen, eigentlich Mädchen. Das sind ja Frauen in dem Sinne, aber die wirklich auch relativ früh ihre Kinder schon bekommen haben.
Ja. Ausgelöst wird die erste Blutung übrigens durch die Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse. Düdüm, da habe ich jetzt mal einen rausgehauen. Das klingt total kompliziert.
So, das darfst du auch nochmal erklären, bitte.
Heißt aber ganz vereinfacht erklärt, dass das Gehirn beginnt, Hormone auszuschütten, die Reifung der Follikel in den Eierstöcken stimulieren. Und da finde ich einen ganz interessanten Fakt, den viele auch nicht wissen, dass sich in den Eierstöcken einer Frau bereits bei der Geburt alle Ovarialfollikel befinden. Das ist total abgefahren, wenn man da genauer drüber nachdenkt. Das heißt, Frauen kommen mit einer festen Anzahl an Eizellen zur Welt und diese Reserve nimmt einfach im Laufe des Lebens stetig ab. Anders als es ja bei den Männern ist, weil da werden die Spermien, die zur Fortpflanzung benötigt werden, ja kontinuierlich neu produziert. Wenn man da auch nochmal genauer drüber nachdenkt, wir haben im Prinzip schon mit unseren Töchtern im Bauch unsere Enkelkinder mit ausgetragen.
Ja, toll, oder?
Wahnsinn.
Ja, also beziehungsweise,
gerade so.
Naja, nicht mit ausgetragen, aber einfach für die Veranlagung
gesorgt. Ja, für die Anlagung, genau, der 50% genau. Der Veranlagung quasi mit in uns getragen.
Ja.
Wow.
Geben wir mit weiter.
Wow. Wow.
Das ist wirklich total abgefallen. Wenn man wirklich mal ganz genau darüber nachdenkt, ist es wirklich
ein Wunder der Natur.
Ein Wunder der Natur immer wieder und auch, ich glaube, wirklich ein interessanter Fakt, dass man wirklich zu Beginn, beziehungsweise wenn die Kinder geboren werden, zumindest von unserer Frauenseite aus, wie du gesagt hast, eben mit der Follikelanzahl geboren wird. Und deshalb auch entscheidend sein kann, wann man in die Menopause einsetzt, ne, wie die Fruchtbarkeit aussieht und so, dass es einfach mit Geburt schon vorgegeben ist. Das finde ich wirklich, wirklich sehr toll. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Hormonen.
Habe ich dir das jetzt nicht ausführlich genug erklärt?
Doch, diese hast du mir selber ausführlich erklärt. Ich ergänze nur da gerne noch etwas rein. Denn kommen wir, wie gesagt, noch mal zu den Hormonen. Und wichtig sind dabei nämlich noch ein paar andere. Nämlich das GnRH, das Gonadotropin-Releasing-Hormon, das im Hypothalamus gebildet wird. Das FSH, das follikelstimulierende Hormon. Das LH, das luteinisierende Hormon aus der Hypophyse und natürlich das weibliche Hormon, das Östrogen aus den reifen Follikeln. Und aus diesem ganzen Mix aus Hormonen, aus diesem unglaublichen Zusammenspiel, man hat es vielleicht auch aus dem Biologieunterricht nochmal gehört, vielleicht erinnert ihr euch nochmal ganz, ganz dunkel. Wenn ihr Augen zu und nochmal nachdenken, kommt vielleicht das eine oder andere nochmal raus. Aber um den Zyklus besser zu verstehen, kann das einfach helfen, dass man weiß, welche Hormone spielen hier mit rein, woher kommen sie, wo werden sie auch gebildet. Und so weiß man auch dann, was im eigenen Körper passiert. Und zum Beispiel erklärt das dann vielleicht auch, warum man manchmal so emotional ist. Vor allem auch in bestimmten Phasen des Zyklus, wo man auch einfach merkt, ne, Stimmungsschwankungen treten vielleicht auf. Man fühlt sich ja emotionaler als vielleicht die Woche davor.
Lustvoller.
Lustvoller oder auch, warum verändert sich mein Hautbild? Ne, dass ich auf einmal vielleicht wirklich mehr unreine Haut habe oder doch ja der Körper sich so ein bisschen anders anfühlt. Und das ist eben auch zyklusabhängig und hängt an den Hormonen, je nachdem, in welcher Zyklusphase man sich befindet.
Symptome, die man vielleicht, wenn man das jetzt noch nicht gehört hat, als so ein bisschen komisch abstempelt. ja, machen dann plötzlich Sinn, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, was da eigentlich jeden Monat passiert, da sie eben von den verschiedenen Hormonen ausgelöst werden. Und genau dieses Zusammenspiel steuert den weiblichen Zyklus, der übrigens durchschnittlich 28 Tage dauert. Aber, sind wir mal ehrlich, wir Frauen sind alle kein Uhrwerk. Zwischen 21 und 35 Tagen ist alles ganz normal und da müsst ihr euch wirklich gar keine Gedanken machen.
Du hast es gerade gesagt, das faszinierende Zusammenspiel aus den Hormonen, das den Körper monatlich tatsächlich auch auf eine Schwangerschaft vorbereitet. Denn der Zyklus ist auch da, damit wir uns fortpflanzen. Er ist ja nicht nur aus Spaß eigentlich da, ne?
Um uns, also zu nerven.
Um uns zu nerven, um mal zu schauen, naja, wenn wir das der Frau jetzt mitgeben, was passiert, sondern es ist ja tatsächlich zur Reproduktion gedacht. Und man kann den Zyklus grob in mehrere Phasen einteilen. Ich habe es ja oben gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, je nachdem, in welcher Phase man sich befindet. Und wir würden gerne diese Phasen einmal mit euch durchgehen. Wir starten mit der Menstruation, die circa Tag 1 bis 5 stattfindet. Und dabei startet die Blutung. Dabei wird die Gebärmutterschleimhaut, also das sogenannte Endometrium, abgestoßen. Und es handelt sich also nicht um altes Blut, was man denkt, ne? Weil man blutet ja, wie man sich das vielleicht vorstellt oder auch denkt.
Auch ein Irrglauben, der
auch ein Irrglaube, ja. Der man denkt, oh, gut, da kommt jetzt so ein bisschen altes Blut raus. Sondern es ist tatsächlich frisches Blut und Gewebe, das gut durchblutet war und eben nun nicht mehr benötigt wird. Die Blutung ist dann nun vorbei. Vielleicht an Tag 5, das kann ja auch immer mal so ein bisschen schwanken und wir kommen dann in die nächste Phase des Zyklus. Ungefähr beschreiben wir das um Tag 6 bis 13 herum und diese Phase nennt sich Follikel- und Proliferationsphase. Hier spielt das Hormon FSH, also das follikelstimulierende Hormon, eine große Rolle, denn hier regt dieses Hormon die Eierstöcke an und die Reifung mehrerer Eibläschen. Das bedeutet, dass eben in den Eierstöcken Eibläschen heranreifen, die sogenannten Follikel. Und einer dieser Follikel wird dominant und beginnt vermehrt Östrogen zu produzieren. In seltensten Fällen können es auch mal zwei sein.
Oder drei.
Dann entstehen vielleicht Zwillinge oder Drillinge. Aber in der Regel ist es tatsächlich ein Follikel. Und dieses Hormon sorgt dafür, dass sich die Gebärmutterschleimhaut wieder aufbaut und bereitet den Körper auf den Eisprung vor.
Und jetzt kommt der spannende Teil. Du hast gerade schon gesagt, der Eisprung und die fruchtbaren Tage.
Circa, es geht los.
Es geht los. Circa um den 14. Zyklustag herum steigt dann das LH, das luteinisierende Hormon, sprunghaft an und löst den sogenannten Eisprung aus. Das bedeutet, dass die Eizelle aus dem reifen Follikel freigesetzt wird und dann in den Eileiter wandert. Und jetzt beginnt erst das Zeitfenster, in dem eine Schwangerschaft möglich ist. Da sind, glaube ich, auch viele überrascht. Wenn Sie jetzt gleich hören, wie kurz die Spanne eigentlich im Monat ist, wo wirklich eine realistische Chance besteht, schwanger zu werden, weil Spermien können bis zu 5 Tage im Körper der Frau überleben, die Eizelle selbst ist aber etwa 12 bis 24 Stunden nur befruchtungsfähig. Unglaublich kurzer Zeitraum.
Sehr kurzer Zeitraum.
Deshalb spricht man da auch von einem fruchtbaren Fenster, fruchtbaren Zeitraum von circa Tag 10 bis 16, weil man eben die Lebensdauer der Spermien mit einkalkulieren muss in dem Fall immer. Von Seiten der Frau ist der deutlich kürzer. Bei einem 28-Tage-Zyklus, wenn wir den jetzt mal als Grundlage nehmen. Wobei das natürlich, muss man jetzt auch wieder sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, wir alle sind kein Uhrwerk, immer individuell schwanken kann. Und wer schwanger werden möchte oder aber auch das vermeiden will, wenn er die Folge jetzt hier gerade hört, sollte wissen, dass sich die fruchtbaren Tage auch immer am Körper ablesen lassen. Also das ist so keine Blackbox, wo man nur an den Tagen das irgendwie herausfinden kann, sondern ihr könnt zum Beispiel euren Körper genau beobachten und der Zervixschleim ist so ein wichtiges Indiz, der verändert sich nämlich. Der ist dann nicht mehr trocken bzw. cremig rund um den Eisprung, sondern der wird dann so klebrig bzw. eiweißartig flüssig. Oder auch eine Temperaturveränderung findet rund um den Eisprung statt. Die steigt nämlich so ganz leicht an die Körpertemperatur. Und es gibt natürlich auch sogenannte Ovulationstests, die den LH-Anstieg anzeigen, weil die den einfach messen.
Nach dem Eisprung geht der Zyklus in die sogenannte Luteal- und Sekretionsphase über. Das ist circa ab dem Tag 15 bis 28 so. Und der Follikel, aus dem die Eizelle entsprungen ist, wird jetzt zum Corpus luteum, also zum Gelbkörper, und produziert Progesteron. Dieses Hormon bereitet die Gebärmutterschleimhaut weiter auf die mögliche Einnistung vor. Und es ist ja wirklich... Also als wir auch diese Folge ausgearbeitet haben, beziehungsweise jetzt hier vorbereitet haben, ich finde, es ist immer wieder unglaublich, was der Körper leistet. Und das jeden Monat aufs Neue. oder?
Finde ich auch.
Auch wenn man das immer wieder erzählt, finde ich es wirklich sehr, sehr erstaunlich. Kommt es aber nicht zur Befruchtung, das heißt, findet jetzt das Spermium nicht zur Eizelle, sinkt der Progesteronspiegel am Ende des Zyklus wieder ab. Und die gut durchblutete Schleimhaut wird abgestoßen und das ist dann der Beginn der nächsten Periode. Ab dann beginnt der nächste Zyklus, wir starten wieder mit der Blutung und dann geht der Zyklus eben weiter voran.
Der Ring ist ein Kreis, er hat keinen Anfang, er hat kein Ende.
Es geht weiter und weiter.
Hoffentlich. Während der Menstruation wird dann die oberste Schicht der Gebärmutterschleimhaut über den Muttermund und die Vagina ausgeschieden. Und für euch vielleicht nochmal interessant auch zu hören, eine Frau verliert im Schnitt zwischen 30 und 80 Milliliter Blut in dieser Zeit. Das können sehr viele nicht richtig einschätzen, wie viel das eigentlich während der Menstruationsblutung ist. Deswegen wollten wir die Zahl unbedingt mitbringen. Aber zu dem Blut, es ist nämlich nicht nur Blut, kommen noch die von dir, Marie, erwähnten Gewebereste und der Zervixschleim.
Die Blutung dauert ja durchschnittlich 3 bis 7 Tage. Das kann ja auch immer ein bisschen unterschiedlich sein. Und in dieser Zeit kann es auch zu Krämpfen, Müdigkeit und zu emotionaler Sensibilität kommen. Das merkt man, Stimmungsschwankungen, das, was wir ja vorhin auch schon angesprochen haben. Und das ist alles hormonell gesteuert. Und vor allem die Prostaglandine, die körpereigenen Bodenstoffe verursachen die typischen Unterleibsschmerzen, die man auch kennt, ne? Die Krämpfe, das Ziehen, manche nehmen es vorne mehr an der Leiste wahr, manche nehmen es als Ziehen im Rücken wahr. Also es ist ja auch ganz unterschiedlich, wo diese Unterleibsschmerzen wahrgenommen werden.
Manche haben das Glück und spüren gar nichts.
Manche spüren es extrem. Also da gibt es auch wirklich starke Schwankungen.
Und wenn man mal überlegt, wie wir Frauen das tapfer jeden Monat durchstehen, ne? Was der Körper da eigentlich leistet, du hast das vorhin schon betont, und was da aber auch jeden Monat passiert. Und wenn wir eigentlich mal überlegen, wie wenig Rücksicht viele von uns in ihrem Alltag eigentlich darauf nehmen, oder? Leben muss ja weitergehen, um Gottes Willen. Aber gerade, wenn man auch von Krämpfen geplagt ist, vielleicht unter einer stärkeren Blutung leidet und dann auch in einem Beruf ist zum Beispiel, wo man viele Stunden gar nicht die Möglichkeit hat, sich mal hinzusetzen oder auf Toilette zu gehen.
Wenn man Hebamme ist, meinst du?
Ich habe da jetzt direkt unseren Beruf gedacht, genau.
Also du beschreibst eigentlich gerade unsere Arbeitsverhältnisse. Mach ruhig weiter.
Es gibt natürlich auch noch viele weitere Berufe, die mir da direkt in den Sinn kommen, ja. Und ja, stehen wir einfach so durch und beklagen uns selten bis wenig, oder? Wenn wir das mal so überlegen, ne? Und es gibt Zyklus-Apps oder zum Beispiel auch klassische Kalender, die euch dabei helfen können, so ein paar Muster auch zu kennen. Gerade auch, was du vorhin beschrieben hast, wie sich die Stimmung zum Beispiel ändern kann während des Zyklus. Und dass man auch mal vielleicht merkt, in welcher Phase habe ich eigentlich deutlich mehr Energie. Wenn man die Möglichkeit hat, gewisse Dinge zu planen, dass man die dann eben so plant. Oder wenn man einfach auch Rückzug braucht, weil man merkt, nee, in dieser Phase geht es mir einfach tendenziell nicht so gut. Ne? Oder ich habe bestimmte Symptome, die es mir unmöglich machen, gewisse Dinge zu erledigen oder auszuführen. Und da muss man ganz einfach sagen, Zyklusbeobachtung ist Selbstfürsorge für uns Frauen. Und da sollten wir sehr viel mehr in unseren Körper reinhören.
So ist es, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Und wenn wir schon beim Zyklus sind, dürfen wir ein Thema natürlich nicht vergessen, welches uns als Hebammen besonders begegnet. Wir haben jetzt ja den Zyklus einmal durchgesprochen. Wie ist der, wie entsteht er, wie ist der auch in welche verschiedenen Phasen eingeteilt? Und dann tritt vielleicht eine Schwangerschaft ein und dann kommt es zum Wochenfluss. Die nächste Blutung, man hat ja das Glück, das muss man ja wirklich sagen. Ich finde, das war schon schön jetzt auch in der zweiten Schwangerschaft, dass das mal kurz aussetzt, 9 bis 10 Monate, ne? Also hat man andere Hormonschwankungen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das unbedingt von den hormonellen Dingen anders ist, aber diese Blutung, dass man das einfach auch mal kurz ein bisschen ausklammern kann, ist schön. Aber umso stärker setzt das dann nach Geburt ein mit dem Wochenfluss. Der Ausfluss nach der Geburt, und viele wissen ja gar nicht, dass dieser gar keine Periode in Anführungszeichen ist, also so bezeichnet man ihn ja nicht, es ist ja der Wochenfluss, sondern auch eine ganz eigene Phase, die eintritt.
Ich finde das auch so spannend, im Kreißsaal erleben wir das ja oft unmittelbar nach der Geburt, dass die Frauen erstens überrascht sind, dass überhaupt eine Blutung kommt, weil der Wochenfluss noch ein Riesentabu ist.
Und wie stark
bei einigen, genau. Und dass sie dann im nächsten Schritt auch das falsch betiteln und dann sagen, meine Periode, und nicht wissen, dass es eben nicht die Periode ist, sondern der Wochenfluss. Also da gilt es noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, auch wenn man immer gefühlt denkt, wir haben schon viel die letzten 6, fast 7 Jahre getan. Aber nee, viele Frauen wissen da noch nicht richtig Bescheid. Und für euch nochmal zur Erklärung, der Wochenfluss entsteht, weil sich die Plazenta nach der Geburt von der Gebärmutter löst und dann dort an dieser Stelle eine große Wundfläche zurückbleibt. Und diese Plazentahaftstelle heilt dann innerhalb der nächsten Tage, Wochen und Monate ab, wird kleiner. Und die Blutung, die daraus entsteht, ist kein Menstruationsblut, sondern besteht aus Wundsekret von der Plazentahaftstelle eben. Blut ist dabei, Schleim ist dabei, aber auch abgestoßenes Gewebe. Und im medizinischen Kontext nennt man diesen Ausfluss Lochien, auf Lateinisch Lochia, wenn euch dieser Begriff mal von eurer Hebamme gesagt wird. Und für euch vielleicht so ein bisschen als Orientierung, der Wochenfluss dauert deutlich länger als eine Periode, leider. Siehst du, Marie, da holst du dann alles nach der letzten Monate. Der dauert nämlich in etwa 4 bis 6 Wochen nach der Geburt an, ist aber von Frau zu Frau ganz individuell, sowohl von der Länge als auch von der Stärke. Und für euch aber wichtig zu wissen, der bleibt nicht so stark wie direkt nach der Geburt, sondern verändert sich im Laufe der Zeit sowohl in seiner Farbe als auch in seiner Konsistenz und vor allen Dingen auch in seiner Menge. Und ihr müsst einfach wissen, zunächst ist das ein rötlicher Ausfluss, die sogenannte Lochia rubra, von der Menge auch viel, ne?
Also schon viel.
Da erschrecken viele.
Da erschrecken wirklich viele, wo man denkt, wow, jetzt trage ich fast kein Blut mehr in mir, genau, wenn das so weitergeht.
Und so diese starke Blutung dauert von 3 Tagen bis zu 1,5 Wochen, sagt man immer so. Ja. Und dann wird es aber schon deutlich weniger, geht dann ins Bräunliche über, nennt sich Lochia fusca. Und diese bräunliche Blutung dauert dann nochmal so 1 bis 2 Wochen in etwa. Und dann wird der Wochenfluss schon gelblich und geht dann ins Weißliche über. Und man muss ehrlich sagen, diese letzte Phase, diese Lochia alba, die wird von vielen Frauen gar nicht mehr so richtig als Wochenfluss wahrgenommen, gehört aber eben noch der Vollständigkeit halber dazu. Und wichtig ist hier nochmal zu betonen, es handelt sich hier um einen heilenden, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen Reinigungsprozess der Gebärmutter nach der Geburt, aber eben nicht um diesen hormonell gesteuerten Zyklus. Das ist wichtig zu verstehen und zu wissen.
Werbung. Fragt ihr euch manchmal, was man Mamas mit Baby schenken kann? Wie wäre es mit unserem Geschenkset von Hallo Hebamme, das in Kooperation mit Alana entstanden ist? Im Set findet ihr unser beliebtes Babybad Hafermilch, super sanft für die zarte Babyhaut und bereits ab Geburt geeignet. Und das Must-Have für den Babyalltag. Ein Mulltuch mit unseren süßen Hallo Hebamme-Icons, die ihr schon von unseren Produkten kennt.
Auch für Mamas, die scheinbar schon alles haben, ist das Set ein kleiner Alltagsheld. Denn, sind wir mal ehrlich, davon kann man nie genug haben, da es im Alltag so vielseitig einsetzbar ist. Aber aufgepasst, das Geschenkset gibt es nur für kurze Zeit und nur in eurem DM-Markt vor Ort.
Vor allem auch in dieser Zeit würde ich gerne noch ergänzen, dass Hygiene super wichtig ist, ohne es zu übertreiben. Aber der Wochenfluss, wie du schon gerade gesagt hast, ist ein Heilungsprozess und stellt auch einen Heilungsprozess dar, der in der Gebärmutter, das heißt auch im Körper, stattfindet, da eben die Wunde, die ehemalige Haftstelle der Plazenta, abheilt. Und deshalb sollte man gute Hygiene walten lassen, weil es eben noch hier zu Infektionsgefahr kommen kann. Deshalb empfehlen wir Hebammen auch, es ist eigentlich keine Empfehlung, sondern eigentlich eher, dass wir darauf hinweisen, muss man sagen, dass keine Tampons verwendet werden sollten in der Zeit, sondern wirklich reine, natürliche Wochenbetteinlagen verwendet werden, dass das Blut sich nicht zurückstaut und eben an dieser Plazenta-Haftstelle für Infektionen sorgt, beziehungsweise sich die Gebärmutter könnte sich infizieren, sollte das Blut sich zurückstauen. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass ihr gute Wochenbetteinlagen auch verwendet, die atmungsaktiv sind. Und später kann man auch die dickeren Binden gerne gegen dünnere Slip-Einlagen eintauschen. Das ist natürlich vollkommen okay. Das plant ihr sozusagen je nachdem, wie stark eure Blutung dann ist und passt es dann dementsprechend auch an. Alternativ, wenn ihr sagt, boah, nee, Wochenbetteinlagen, das ist wirklich so jetzt gar nicht meins und die erste Phase ist vielleicht vorbei und es geht wirklich in das Bräunliche über, könnt
es
ihr
reicht,
auch,
wenn mein Kind Windeln trägt.
Richtig,
ja?
Jetzt möchte das nicht, ich auch. Das nicht noch länger tun als 1,5 Wochen, könnt ihr auch gerne helle Periodenunterwäsche tragen. Hell deswegen, damit wir die Farbe des Wochenflusses wir als Hebammen noch beurteilen können. Das ist nämlich ganz wichtig, denn die Farbe und die Konsistenz zeigt uns, wie die Wundheilung vonstatten geht. Ist es alles regelrecht? Stimmt das? Läuft es so, wie es sein soll? Oder finden sich auch Auffälligkeiten wieder, auf die wir dann aber schnellstmöglich reagieren können? Und das können wir eben nicht. Sehen wir das Blut nicht, können es wahrnehmen, können es mal sehen. Deshalb ist es wichtig für uns einmal, vor allem in den ersten Phasen oder in die ersten 1 bis 2 Phasen auf jeden Fall, diese gut durch das Sehen zu beurteilen.
Wenn man das auch eigentlich nochmal überlegt, da hat sich die Natur auch wieder was Tolles dabei gedacht, weil wir können ja nicht den Bauch aufklappen und einfach mal in die Gebärmutter reinschauen, um zu schauen, ja, wie heilt denn diese Plazenta-Haftstelle nach der Geburt? Aber durch den Wochenfluss haben wir eben doch einen Spiegel der Wundheilung innerhalb der Gebärmutter. Und da kann man vielleicht den Wochenfluss noch mal ein bisschen positiver assoziieren, Weil schön ist ja eigentlich anders. Aber wenn man versteht eigentlich, was der Grund dafür ist und was sich die Natur dabei gedacht hat, ist es eigentlich ganz sinnvoll.
Wir haben jetzt das Thema Wochenfluss hier ja so ein bisschen angerissen. Anja und ich, wir haben aber dazu noch eine ganz eigene tolle Podcast-Folge. Also falls ihr über den Wochenfluss noch mehr erfahren wollt, dann dürft ihr im Hallo Hebammen-Podcast einfach noch mal kurz ein bisschen nach unten scrollen. Da findet ihr eine komplette Folge über den Wochenfluss, wo wir noch mal so ein bisschen ausführlicher darüber berichten.
Weil dazu gehört ja auch noch mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Das würde jetzt hier wirklich die Länge der Folge überschreiten. Ne? Der Körper leistet in dieser Zeit ja wahnsinnig viel. Ne? Das ist ja nicht nur der Wochenfluss, die Gebärmutter bildet sich zurück. Der Hormonspiegel verändert sich wieder nach der Geburt rasant. Es kommt noch der Milcheinschuss davor. Das heißt, die Stillhormone kommen in Gang. Der Schlafmangel kommt hinzu nach der Geburt eines Kindes. Und auch natürlich diese emotionale Achterbahnfahrt nach der Geburt, der sogenannte Babyblues. Also da findet ihr schon ganz viele Informationen in Staffel 2. Denn der Wochenfluss ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine ganz emotionale Phase. Der haben wir eine ganze Folge gewidmet.
Und damit sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich der Zyklus nach der Geburt. Der Wochenfluss ist vorbei. Wann setzt denn die Periode nach der Geburt wieder ein, liebe Anja?
Tja, da sage ich immer, schaut doch mal in eure Glaskugel, weil das ist so individuell. Das kannst du eigentlich nicht voraussagen, weil bei stillenden Frauen ist das oft erst nach Monaten. Ausnahme bestätigen aber die Regel.
Vielleicht sitzt hier gleich eine.
Wir kommen gleich mal dazu. Weil in der Stillzeit das Hormon Prolaktin, welches ja die Milchbildung ankurbelt, hemmt den Eisprung. Ja? Wenn eine Frau also voll stillt, dann kann die erste Periode durchaus mehrere Monate oder sogar Jahre auf sich warten lassen. Ne? Bei nicht stillenden Frauen ist es in der Regel schon so, dass man sagen kann, nach 6 bis 8 Wochen setzt die erste Periode nach der Geburt wieder ein. Aber auch da bestätigen Ausnahmen die Regeln. Denn wie bereits auch vorhin schon beim Zyklus gesagt, wir sind alle kein Uhrwerk. Aber ich würde gerne nochmal, ich habe dich schon die ganze Zeit angeguckt. Ich habe schon drauf gewartet, dass
was
so kommt. Ja? Wir beide sind nämlich hier wirklich der Spiegel dafür, warum wir auch immer sagen, die Glaskugel wäre da wirklich nicht schlecht. Weil ich hatte das unglaubliche Glück nach der Geburt. 1,5 Jahre hatte ich keinen Zyklus, keine Periode. Das war so toll.
Ja, ich hatte das Glück, nach 8 Wochen wieder zu starten.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und viele fragen mich dann, weil du ja auch gerade gesagt hast, 6 bis 8 Wochen bei nicht stillenden Frauen. Dann werde ich ganz oft gefragt, ja, dann hast du ja gar nicht gestillt.
Oder, genau, Marie, jetzt kommt raus.
Ne, jetzt hast du gar nicht richtig, in Anführungszeichen richtig gestillt. Also voll gestillt meinen damit ja relativ viele. Doch, ich habe mein Kind voll gestillt und das auch über 1,5 Jahre. Aber mein Körper hat sich einfach dazu entschlossen, das auszublenden und meine Hormonachsen irgendwie dahingehend geändert und gesagt, so, du darfst nach 8 Wochen auch schon wieder schwanger werden. Ob du stillst oder nicht, ist uns völlig egal.
Du schaffst Marie, das.
Du bist so fruchtbar. Du darfst nach 8 Wochen wieder loslegen. Und das zeigt es eben, was du gesagt hast. Wir sind kein Uhrwerk. Und deshalb ist es auch wichtig, nochmal zu wissen, dass Stillen auch nicht immer bedeutet, oder viele sagen ja auch, Stillen ist ein gutes Verhütungsmittel. Das wäre bei mir sehr in die Hose gegangen, muss man ehrlich wieder sagen. Da hätte ich 2 under 1 oder sowas, ne? Komme auch gleich nochmal ein bisschen genauer darauf, nämlich was Verhütung nach Geburt nochmal bedeutet. Also sozusagen nach 8 Wochen war meine Periode wieder da und auch ein sehr regelmäßiger Zyklus. Da hat sich alles relativ schnell wieder eingependelt.
Wie schön! Wie
schön. Eines Monats war ich wieder voll da, sage ich euch.
Aber ich glaube, das ist so die einzige Sache. Wir haben ja so viele Gemeinsamkeiten. Aber da könnten wir unterschiedlicher nicht sein. Deswegen aber eigentlich schön für den Podcast hier, weil da können wir aus unserer eigenen Erfahrung berichten. Das heißt, alles ist normal. Und ihr braucht euch keine Sorgen machen, wenn bei euch das eine oder das andere eben eintritt.
Deshalb möchte ich jetzt nochmal auf einen wichtigen Punkt zu sprechen kommen. Wir haben es eben gerade hier nämlich schon anklingen lassen und vielleicht passt das an dieser Stelle ganz gut, den viele nämlich unterschätzen, der aber für die Familienplanung richtig und wichtig ist, weil ich hatte ja gerade gesagt, bei mir hätte es dann relativ schnell ja auch wieder dazu kommen können. Die Fruchtbarkeit nach der Geburt. Wer vorhin beim Zyklus gut zugehört hat, ahnt es auch vielleicht schon. Der Eisprung findet vor der ersten Periode statt. Das heißt, man kann schon wieder schwanger werden, bevor man überhaupt die erste Menstruation, also die erste Blutung nach Geburt hat. Denn der Körper kann relativ gut, unbemerkt, wieder einen Eisprung produzieren, ohne dass auch wirklich eine Blutung eintritt. Jetzt war bei mir die Blutung da, aber es kann trotzdem dazu kommen, dass ein Eisprung stattfindet, aber eine Blutung einfach noch nicht da war. und sich dann einfach auch relativ zügig wieder eine Schwangerschaft entwickelt. Und deshalb ist das Thema Verhütung schon im Wochenbett wirklich relevant und muss auch frühzeitig besprochen werden, beziehungsweise ihr solltet euch darüber Gedanken machen, wie kann eine Verhütung aussehen, solltet ihr im Bett gemeinsam, nee, nicht eher im Bett, man muss dann schon sagen, auf der Couch oder an einer anderen Position, je nachdem, wo euer Kind dann schläft, in den Lebenssituationen wieder diesem nachgehen wollt und natürlich auch das Thema Familienplanung nochmal gemeinsam zu besprechen. Es kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein, zu sagen, okay, wir legen relativ zügig wieder los, wir probieren es jetzt einfach, wir würden gerne einen relativ kurzen Abstand zwischen unseren Kindern haben, dann könnt ihr auch gerne darauf loslegen, aber wer das nicht möchte, sollte dann eben bestimmte Vorkehrungen treffen, damit das nicht eintritt.
Two under one, du hast es vorhin gerade schon gesagt, also zwei Kinder unter einem Jahr wird dann nämlich schneller Realität, als viele denken. Und sind wir doch mal ehrlich, wir kennen alle jemanden, wo die Kinder so einen kurzen Abstand zueinander haben. Geplant oder ungeplant? Fragt man ja dann nicht. Was viele übrigens auch nicht wissen, ist, dass die erste Regelblutung nach der Geburt sich in Stärke, Dauer und Rhythmus deutlich von der Zeit vor der Schwangerschaft unterscheiden kann. Du hast gerade beschrieben, bei dir war das relativ regelmäßig gleich wieder alles im Lot. Ganz viele beschreiben aber auch, dass sie, obwohl sie vor der Schwangerschaft einen ganz regelmäßigen Zyklus von vielleicht 28 Tagen hatten, der danach ganz unregelmäßig ist oder vielleicht länger ist. Oder was auch ganz viele Frauen beschreiben, dass die Blutung deutlich stärker ist, vor allen Dingen die erste Periodenblutung nach der Geburt. Deswegen, das wollten wir an der Stelle euch auch unbedingt noch mitgeben. Gerade während der Stillzeit kann der Zyklus durch das Hormon Prolaktin noch länger unregelmäßig oder ganz unterdrückt sein, wie das eben bei mir der Fall war, habe ich euch auch gerade erzählt. Aber das heißt eben nicht, dass kein Eisprung stattfindet, denn das kann wiederum ganz individuell sein.
Allgemein kann man deshalb sagen, der Zyklus ist kein starrer Ablauf. Er verändert sich durch das Leben, auch durch Stress, Krankheit, Pubertät. Das Stillen haben wir ja eben gerade auch genannt und später dann nochmal durch die Wechseljahre. Die klammern wir hier aber tatsächlich heute einmal aus. Und das ist auch wirklich vollkommen normal. Wichtig ist, ihn zu verstehen und liebevoll mit sich selbst umzugehen. Anja, wie du auch schon zu Beginn gesagt hast, Selbstfürsorge zu betreiben, zu schauen, ne, was tut einem gut, in welcher Zyklusphase.
Und ich finde, da sollte man noch zum ganz wichtigen Punkt kommen, der unweigerlich mit einem Zyklus zusammenhängt. Das sind nämlich Periodenprodukte. Und wir sind ja heute in der glücklichen Situation, dass es eine riesige Auswahl gibt von Binden, Tampons, Menstruationstassen, Periodenunterwäsche, Schwämmchen. Das war ja vor vielen Jahren noch anders. In meiner Hebammenausbildung damals, da erzählte mal eine Hebamme, die haben sich früher Watte selber dann zugeschnitten und gerollt.
Aber wirklich unter sterilsten Bedingungen.
Wahnsinn.
Weil das war ja dann damals auch nochmal ein Thema.
Ja, Wahnsinn. Also da hat sich viel getan. Da leben wir in einer sehr luxuriösen Zeit, was das angeht. Aber auch hier ist dann einfach Aufklärung wichtig, weil gerade wenn die erste Menstruationsblutung einsetzt, ist ja nicht jede 12-Jährige in der Lage, gleich mit einer Menstruationstasse zu starten. Im weiteren Verlauf kann das aber vielleicht eine tolle Möglichkeit für sie sein, ja? Deswegen ist es gut zu wissen, was es alles gibt und dann für sich persönlich herauszufinden, was funktioniert für meinen Körper eigentlich am besten. Und auch da sollte man immer mal wieder so ein bisschen auch in sich reinhören, weil das kann sich im Laufe des Lebens ja auch immer mal wieder ändern, ja? Und es gibt ja auch neue Innovationen, neue Produkte, die auf den Markt kommen, wo man vielleicht vor vielen Jahren noch gar nichts davon wusste, dass es die überhaupt gibt. Und was eben auch viele Frauen berichten, dass nach der Schwangerschaft für sie nochmal geändert hat, weil sie vielleicht vor der Schwangerschaft lieber zu Tampons gegriffen haben während der Menstruationsblutung und danach dann eher zu Binden gewechselt sind oder auch Menstruationstassen für sich entdeckt haben. Also hört da immer mal ein bisschen in euch rein. Es gibt kein starres Schema F. Und wenn man das so angefangen hat, muss man das bis zu seiner letzten Menstruationsblutung immer wieder so handhaben. Ihr dürft euch da ausprobieren, was für euch, für eure Menstruationsblutung am besten passt, womit ihr euch sicher fühlt. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und womit ihr euch vor allen Dingen aber auch wohlfühlt.
Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was du gesagt hast. Sich auszuprobieren, zu schauen, was passt in die jeweilige Lebensphase. Auch da nochmal zu schwanken. Es gibt ja auch verschiedene Hersteller mit den gleichen Produkten. Welcher sagt einem da auch mehr zu oder auch weniger? Also ich glaube, Anja, das war heute eine sehr hormonlastige Folge. Vielen Dank, dass wir uns einmal ein bisschen ausführlicher darüber unterhalten konnten. Und ich hoffe, dass ihr auch einiges für euch mitnehmen konntet. Wenn ihr euch jetzt an eure erste Periode zurückerinnert oder euch im Wochenbett befindet oder schon Richtung Wechseljahre geht, ihr seid auch hier nicht alleine. Uns Frauen begleitet das einfach unser Leben lang in den verschiedensten Lebensphasen immer und immer wieder. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach bewusst machen, dass das Teil unseres Lebens ist und wir einfach schauen müssen, wie gehen wir damit um und dass man individuell hier den besten Weg findet.
Du hast es gerade schon gesagt, der begleitet uns so lange in unserem Leben und genau deswegen lohnt es sich, ihn zum einen zu verstehen. Also das finde ich ganz elementar und immer noch erschreckend und traurig, wie viele gar nicht über ihren Zyklus jeden Monat Bescheid wissen, weil es in den Familien häufig für Mädchen oder beziehungsweise junge Frauen häufig noch in den Familien Tabuthema ist. Das kriegen wir auch immer noch mit. Aber Zykluswissen an sich ist definitiv kein Mädchenthema. Es ist Gesundheitswissen. Es lohnt sich, in den Familien darüber auszutauschen. Und ich finde auch nicht nur, dass es Aufgabe von uns Müttern ist, unsere Töchter darüber aufzuklären, sondern auch die Väter können einen ganz wichtigen Anteil dazu leisten, indem sie einfach Bescheid wissen, indem sie das als normal titulieren, indem wir Frauen uns auch da nicht verstecken müssen. Und weil das stärkt das Körpergefühl. Das hilft uns, junge, emanzipierte, starke Frauen großzuziehen und auch gut dann für uns als Frauen zu sorgen, vom Teenie-Alter bis dann rein in die Wechseljahre.
Liebe Anja, das waren schöne Abschlussworte. Danke, dass ihr wieder hier mit dabei wart und wir hoffen, wir konnten euch ein paar neue und spannende Informationen mit auf den Weg geben. Wir freuen uns, wenn ihr übernächste Woche wieder mit dabei seid und wir uns wieder hören. Bis dahin,
eure Anja
und Marie.
Halt, stopp!
Bevor ihr unseren Podcast verlasst, abonniert ihn doch ganz schnell, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denn so könnt ihr uns ganz einfach und unkompliziert unterstützen. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine Bewertung von euch oder wenn ihr uns einen Kommentar auf Spotify dalasst.